Wir wollen gemeinsam auf Gottes Wort hören, 2. Korinther 6, die ersten 10 Verse. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht: Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Wir wollen beten. Lieber Vater, es ist so, wie wir es gesungen haben. Du bist der, der es wohl hinausführt, obwohl wir nur Staub sind. Du bringst uns durch das Lebensmeer, durch die Lebenswüste zum Ziel. Du bist der Garant, du bist der Amen, du bist der Treue. In deiner Hand dürfen wir geborgen sein für Zeit und Ewigkeit. Und für unseren Weg hin zur himmlischen Heimat, zum himmlischen Kanaan hin, durch diese Lebenswüste gibst du uns immer wieder Speise und rüstest du uns immer wieder neu auf, korrigierst uns auch, wo es sein muss. Ja, deckst uns auch Schuld und Sünde auf, damit wir die Dinge bei dir bereinigen dürfen, ins Licht stellen dürfen. Und so danken wir dir auch für diese Stunde, für diese Abendstunde, die wir manchmal so selbstverständlich nehmen. Und doch ist jede Bibelstunde eine Gnadenstunde. Eine Stunde, in der du wirken und handeln möchtest an unseren Herzen. Eine Stunde, über die du dir Gedanken gemacht hast, wo du dich vorbereitet hast, um jedem zu geben, was er bedarf. Und nun schenk, dass unsere Gefäße offen sind, um das aufzunehmen, was du uns zu sagen hast durch unseren Bruder. Wir bitten dich für unseren Bruder, dass du ihn segnest, dass du ihm Weisheit, Freimut, Vollmacht, prophetische Rede gibst, damit er dein Wort sagen kann, lebendig gemacht durch deinen Heiligen Geist. Wir rechnen heute Abend mit dir. Nimm du diese Stunde in deine Hand. Amen. Bitte.
Das ist unglaublich schön, wenn man so auf der Lahö sein kann, wie es meine Frau und ich in den letzten Tagen erlebt haben. Das ist so grandios, das herrliche Haus. Die Liebe, Versorgung, die Atmosphäre des Hauses, das ist schon eine ganz besonders wunderbare Stätte. Die Haustöchter, erst 3,5 Wochen im Dienst und so super uns bedient, die Küche, wie alles versorgt wurde, die Zimmer. Und das ist jetzt der Gipfel heute Abend. Das gibt's ja überhaupt nicht in der Ferienzeit, solch eine Bibelstunde. Sie wissen, was Sie hier haben. Das ist ein Geschenk unseres Gottes, solch eine lebendige Gemeinde. Ich verfolge das durch viele Jahre hinweg. Das ist was ganz, ganz Großes, dass es so etwas gibt. Wir dürfen uns dran freuen, was von hier ausgeht in alle Welt. Und der Dienst, der hier geschieht, durch all die, die an diesem Werk des Glaubens beteiligt sind. Und jetzt ist komisch, jetzt haben wir so einen Abschnitt heute Abend. Da steht von Verfolgung, von Leiden, von Schlägen, von Spott, von Verachtung. Da muss ich es bloß nochmal für alle erklären, die sagen, das trifft mich heute Abend nicht. Wir sind ja hier eine Seniorenkonferenz. Und Von der Jugend aus träumt man da so schön, wie das ist, wenn man immer arbeiten muss und dennoch eine Rente bezieht. Das muss ja wunderbar sein. Aber dass viele der alten Menschen oft den Mut zum Leben verloren haben und sagen, warum holt mich der Herr nicht heim? Weil die Last des Lebens zu schwer wird. Man sagt ja so schnell, wie kann Gott das zulassen? Er lässt sehr viel Schweres zu. Das ist für Christenleute oft auch unbegreiflich ein ganzes Leben lang. Warum lässt der Herr Schweres zu? Und wenn Sie einmal das Leben des Apostel Paulus verfolgen, müssen Sie sagen, Gott hat ihn schon unsagbar gebeutelt. Und ich denke, keiner von uns hat so schwer unten durch müssen. Und man muss einfach hinhören, wenn er sagt, ja, das ist der Weg Gottes. Gehört natürlich alles zusammen, dass wir dieses Lied gesungen haben von Preiswerk. Die erste Missionsbewegung, die im 19. Jahrhundert dort aufbrach, unten von Basel aus, die große Missionsbewegung. Es hat oft nur ein paar Wochen gedauert, dann waren die Todesmeldungen da. So ging das. Und man hat gar nicht gewusst, wie das überhaupt weitergehen soll. Die Herrnhuter haben schon vorher über 20 Missionare dort im Todesland der Goldküste gelassen. Und da haben die in einer ganz ruhigen Gelassenheit gesagt, das können Gottes Wege sein, aber das sind seine Segenswege. Das ist so unbegreiflich. Da sind sie ganz deutlich in der Spur des Apostel Paulus geblieben. Wir wollen uns nicht auflehnen, sondern das Geheimnis verstehen, dass wo Gott oft solche großen Opfer fordert, dass das sein Weg ist. Dass wir da gebeten haben, Herr, führ uns auch diesen Weg, wo wir teilhaben am Leiden. Jetzt brauchen Sie nicht Sorge haben, dass morgen eine schlimme Nachricht Sie eilt. Nein, der Paulus sagt, es ist oft im Reich Gottes ganz ungleich verteilt. Da sagt den Korinthern, ihr habt lauter Sieg, ihr habt lauter Freude. Wenn ihr Ihre Gemeinde anseht, das ist schon ein Sieg, wenn man das erleben darf. Große Versammlungen, viele Leute, gesegnete Botschaften. Aber wir wollen die nicht vergessen, die in der Nachfolge von Jesus in schwere Leiden geführt werden. Ich weiß noch vor vielen Jahren, wie das auch seinen festen Platz hier hatte, dass man damals an die verfolgten Christen in Russland dachte und für sie gebetet hat und Anteil nahm an denen, die nun die Portion ganz ungleich, anders als wir, die wir seit über 60 Jahren in der völligen Freiheit leben und unseren Glauben unbekümmert leben können. Und das sind andere auf dieser Welt, über die pratzelt es nur seit Jahrzehnten herein. Unfreiheit, Verfolgung, Leiden, Benachteiligung, Spott, Behinderung. Und was ist das bloß? Warum macht denn das Gott so? Und jetzt ist ein Schlüsselbegriff heute Abend von der Gnade Gottes. Mit dem fängt es ja an. Gnade Gottes. Nun weiß ich mit der Gnade, das haben wir so oft gehört und dann verstehen wir es nicht. Wir haben heute Morgen in der Bibelarbeit die Verse davor gehabt, am Ende des 5. Kapitels. Gott war in Christus und hat die Welt versöhnt. Das ist die größte Botschaft, dass Jesus die Last meines verlorenen Lebens getragen hat. Er hat mir die Sünden erlassen. Ich bin angenehm vor Gott. Er hat mich gerettet als verlorenen Menschen, als verlorenen Sohn. Ich darf heimkehren ins Vaterhaus. Das ist der größte Schritt, den geschehen kann, denn schenkt uns Jesus gratis. Die Gnade darf ich umsonst ergreifen. Wir singen ja so gern das Lied, O Gnade Gottes wunderbar. John Juden, ein Mann mit einer schrecklichen Vergangenheit, ein Sklavenhändler, versoffen. Durch ein schweres Seeunglück, wo sein Schiff unterging, begreift er plötzlich, Jesus liebt mich, mich verlorenen Menschen, hat dieses herrlichste Lied von der Gnade Gottes, Amazing Grace, uns geschenkt, das in der ganzen Welt gesungen wird. Das Geheimnis meines Lebens, Jesus lässt mich nicht los. Und der Paulus sagt, ihr Korinther, ihr habt große Sorge, dass man die Gnade verpassen kann. Man kann die Gnade verpassen, indem man sie verschläft. Die hat ihre Stunde. Heute, wenn die Gnade Gottes dir angeboten wird, ergreif sie. Wie viele Menschen haben die Gnade Gottes ausgeschlagen, weil sie dachten, morgen, und dann war es zu spät. Ergreife heute die Gnade Gottes, wenn sie dir angeboten wird. Das sagt der Paulus zunächst. Sie soll nicht vergeblich euch verkündigt werden. Aber denkt noch an was ganz anderes. In Korinth, da ist ein Missstand eingekehrt in der Gemeinde. Da wurden die Leute stolz. Wir sind doch Kerle. Und sie haben sich abgesetzt von Paulus und gesagt, der Paulus, der ist so mickrig. Dessen Erscheinung ist so kümmerlich. Und dann waren in der Gemeinde plötzlich Apostel aufgetaucht. Ich nenne sie mal Schönlinge. Da war die ganze Erscheinung schon, die waren hübsch. Die haben, Strahlemänner waren das. Und der Paulus hat einen Kampf gekämpft. Er hat gesagt, im Reich Gottes geht es nicht um das, was imponiert und was schön ist, sondern dass die Gnade Gottes sich entfalten kann. Was heißt das? Dass Gott auch im Leben von alten Menschen, die kraftlos und schwach sind und einen Herzschrittmacher haben und die mit ihren gesundheitlichen Problemen sich rumschlagen, dass die Gnade Gottes in einem schwachen Körper wunderbar wirkt. Und das hat der Paulus immer wieder in den Korintherbriefen entfaltet, dass er sagt, über seinen eigenen Krankheitsnöten hat er dreimal zum Herrn gefleht. Paulus, warum hast du nicht so lange gebetet, bis Gott weich wurde? Das wollte er gar nicht. Er sagt, ich habe dreimal zum Herrn gebetet, dass er diesen schrecklichen Satansengel, der ihn mit Fäusten schlägt, diese schreckliche Krankheitsnot wegnimmt. Und er sagt, dann habe ich erst begriffen, dass Gott mir diese Not gibt, damit seine Kraft sich in seiner Schwäche vollendet. Das ist ein geistliches Grundgesetz. Dass Gott uns Behinderungen lässt, weil er gerade durch unsere Schwäche hindurch wirken lässt. Und jetzt sagt er den Korinthern, passt mal auf, dass ihr nicht bloß eure Gaben strahlen lasst. Das ist was Wunderbares, wenn Menschen ihre großen Gaben einbringen in den Dienst für Gott. Und trotzdem, unsere Redegabe, unsere Art, wie wir auf andere Menschen wirken, unsere sympathischen Seiten, das sind alles schöne Dinge, für die wir Gott danken können. Aber fürs Reich Gottes können wir ohne die Zuwendung Gottes, das ist eine Gnade, unter diese erbarmende und gütige Zuwendung überhaupt nichts wirken. Wir haben ja alle schon die Erfahrung gemacht im Dienst für Gott, wie wir oft viel geplant haben. Am Ende haben wir gemerkt, es ist gar nichts rausgekommen. Was hat eigentlich gefehlt? Ich bin in unzählige Schulstunden gegangen und habe Religionsunterricht gehalten, sie sind verkracht. Wie ist draufgekommen? Du bist hineinmarschiert und warst ganz stolz, was du alles kannst und hast völlig vergessen, um den Segen Gottes zu bitten, dass er in den Herzen wirkt. Und es ist ja tatsächlich so, wir können viele Dienste übernehmen, Krankenbesuche machen, aber ob wirklich Gott sich uns jetzt zuwendet, in seiner Güte, in seiner Liebe, ist ja ganz auffallend, dass in der ganzen Missionsbewegung das durchbuchstabiert wurde, dass es gar nicht unser Können und Machen ist. Und dann hat Gott oft Leute benutzt, von denen man gar nicht erwartet hat, dass da etwas Großes herauskommt. Eine unbegabte Frau, die Gladys Elwood, abgeblitzt bei dem Missionskomitee und plötzlich gebraucht sie Gott. Sie war auch eine kleine Frau, kein 1,60 Meter groß und hat nicht mal eine gute Volksschulbildung gehabt. Wissen Sie, dass Gott das tun kann, soll uns doch eine Ermutigung sein, dass er durch unsere Schwäche, durch unsere Ohnmacht hindurch wirken kann. Durch unser Versagen, durch unser Nichtkönnen, da beobachtet man auf einmal, dass bei großen Gotteswerken, die wir heute bewundernd ansehen, oft das Gleiche passiert ist. Dass Gott am Anfang demonstriert hat, es ist nicht durch Kraft und Gewalt und Heer das Geschehen, sondern durch seine unbegreifliche Güte. Dann haben wir die Losung heute, das passt auch noch von dem Josef. Dass Gott seine Leute so verheizt, ist Gott so ein schlechter Geschäftsmann. Jetzt hat er den Josef erwählt Und dann wird das so schrecklich von den Brüdern mit ihm gemacht. Schlimmer kann man es ja gar nicht mehr machen. Die ihn als Sklaven bekommen, das ist noch keinem von ihnen passiert. Und dann kommt er ins Haus des Potiphar. Und die Frau, ist ja erschütternd, wie es in der Bibel erzählt wird, die da sagt, schlaf mit mir. Und er sagt, das kann ich doch nicht. Wie soll ich so groß übel tun, wie der Gott sündigen? Und dann schreit sie, Jude, Jude, antisemitisch, und dann wird er vor Gericht gestellt und natürlich das Gericht ist korrupt und er wandert ins Gefängnis und dann steht da, aber der Herr war mit ihm. Sehen Sie, das ganze Geheimnis unseres Lebens ist doch, dass der segnende, mächtig wirkende Jesus Christus in unserem Leben da ist. Und dass manchmal unsere ganze Bekümmernis um die Gaben, die uns fehlen, gar nicht so wichtig sind. Sondern wenn Christus da ist, dann geschieht etwas. Und wir müssen auf ihn trauen. Wir haben das zweite Lied gesungen von Friedrich Traubsmann, Korntaler Missionar. Sie haben sicher schnell nachgerechnet. Gerade 33 Jahre alt wurde er. Der hat den Boxeraufstand noch miterlebt in China, aber an dem ist er nicht gestorben. Er starb später in einer Epidemie, wo sein junges Leben weggerafft wurde. Aber der gewusst hat, ich muss mitten hinein in diese Stürme gehen mit meinem Leben. Das ist kein gesicherter Weg, wo ich mich absichern kann, sondern ich will einfach auf Christus blicken. Und ich bin überzeugt, wir werden einmal in der Ewigkeit staunen, welch eine Spur des Segens aus diesem kurzen Leben kam. Je mehr wir darüber nachdenken, beobachten wir erst, wie Gott arbeitet. Das will Paulus diesen Korinther nahebringen und sagt, das Geheimnis der Gemeinde ist, dass er uns manchmal ganz schwierige Wege führt. Wir wollen nicht sagen, Gott, warum lässt du das zu, sondern Herr, jetzt führst du uns die schweren Wege, gib uns auch deinen Segen und deinen mächtigen Wirken. Wir wollen deine Frucht erleben, wie du uns überhaupt schenkst. Kennen Sie das wichtigste Buch, das Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat? Von der Nachfolge. Und da schreibt er ja gleich auf der ersten Seite, der Krebsschaden der Christenheit ist, an der alles liegt, dass sie eine billige Gnade verkündigt. Eine Schleuderware. Hallo Gnade, ich darf die Vergebung in Anspruch nehmen. Und so nehmen wir es und dann nehmen wir das alles leicht, wenn wir Gott betrüben und sündigen. Und er sagt, die Gnade ist das Allerkostbarste, das Allergrößte, dass Gott durch Jesus die Sünde meines Lebens trägt. Wenn du das mal begriffen hast, dann wird dein ganzes Leben gepackt, dass er mich lieb hat und mich in Dienst nimmt. Das war für Bonhoeffer, für all das, was er später gewirkt hat. Natürlich die tragende Grundlage seines Redens, seines Opfers, seiner Hingabe. Ich möchte mich der Gnade würdig erweisen. Nicht, dass ich das verdienen könnte, sondern die Gnade fordert mich heraus, so wie Paulus dann hier im dritten Vers sagt, wir geben keinen Anstoß. Ich kann doch nicht mehr einfach weiter sündigen wie vorher. Ich will doch Gott treu sein. Ich will meine ganze Leidenschaft einsetzen, mich dieser Gnade für würdig zu erweisen und ihm zu dienen. Und Paulus sagt, ich beweise die Gnade Gottes. Ja, die Spötter haben gelacht und sagen, Paulus, was hast denn du eigentlich mit deinem Leben erreicht? Gucken Sie mal an, das ganze Leben des Apostel Paulus war eine Kette von Misserfolg und von Enttäuschung. Schon auf der ersten Missionsreise hat er mitten in Kleinasien seine Verkündigung begonnen und sie haben ihn gesteinigt. Es war ein Wunder, dass er überhaupt noch überlebt hat. Und da ist etliche Gläubige. Was hätte sich der Paulus gefreut, wenn er einmal so eine Versammlung gehabt hätte? Er ist nach Ephesus gekommen. Es gab Riesenaufruhr. Er muss fliehen. Er hat gesagt, ich gehe ins Theater, ich will mich rechtfertigen. Und die Brüder waren so hell und sagten, es gibt ein Unglück. Die Leute sind wie in der Ekstase, die kannst du überhaupt nicht beruhigen. Und er muss fliehen. Schon in Damaskus hat man ihn im Korb über die Stadtmauer lassen müssen, weil ihm so viel nach dem Leben getrachtet haben. Das ganze Leben von Paulus, eigentlich eine Kette von Misserfolg. In Athen auf dem Areopag hat er eine geniale Rede gehalten. War wahnsinnig gut angeknüpft an den Philosophen der Zeit. Er sagt, ich habe eure Tempel gesehen. So muss man eine Predigt anfangen, bei den Leuten, bei den Hörern anknüpfen. Und am Ende bringt er alles, was zur evangelistischen Predigt gehört. Er redet vom Gericht. Er redet, dass vor Jesus jeder Mensch sich entscheiden muss. Und was kam raus? Etliche hatten ihren Spott und sagten, was will denn dieser Schwätzer sagen? Und flüchtet er sich nach Korinth. Und dann sagt der Herr, ich mache nicht mehr mit, ich steige aus. Dann hat er in seinem alten Beruf wieder als Zeltmacher gearbeitet. Bis die zwei Brüder kamen und sagten, Paulus, wir machen weiter. Sind sie oft auch entmutigt und sagt, ich kann das gar nicht, das sollen andere machen. Ich will gar keine Besuche mehr machen. Ich gebe jetzt auf, es kommt doch gar nichts heraus. Und da sagt er, ich erweise mich als ein Diener Gottes. Ich bin nicht der Macher. Das ist eine ganz große Versuchung, dass wir manchmal meinen, wir wären die Macher. Ich will nur meinen Dienst treu ausfüllen und Gott gehorsam sein, damit er Frucht schenkt zu seiner Zeit. Und ich will deshalb meinen Dienst ausüben. Ich kann das nicht niederlegen. Bis zum Schluss. Und was hat Gott für eine ungeheure Frucht aus dem Leben des Paulus gemacht? Man denkt, in die ganze Welt hinein ist dieses Evangelium durch diesen Heidenapostel erklungen. Und er hat es nie mit seinen Augen gesehen. Wenn unsere Väter der Missionsbewegung heute sehen würden, was aus ihrem Dienst passiert ist, ein Hudson Taylor, er wird es nicht glauben. Solch eine Weidenwirkung. Jetzt ist bloß wichtig, dass sie bis zu den letzten Lebensstunden sich in diesen Dienst des Herrn stellen lassen, sagen, Herr, ich will doch dir nur treu sein, ich will doch dir nur gehorsam sein und meinen Dienst ausfüllen und gerade deiner Gnade, deiner gütigen Zuwendung würdig sein. Und jetzt zählt das auf, wie macht er das? In großer Geduld. Liebe Schwestern und Brüder, Geduld braucht man im Dienst Gottes, Geduld. Da muss man warten können, bis Frucht aufgeht. Ich habe auf der Insel Bali einen amerikanischen Missionar, der Christian Missionary Alliance, getroffen. Der einzige, der dort über Jahrzehnte ausgehalten, 40 Jahre. Er war einer dieser ersten Jahrgänge von der Bibelschule in Chicago, wo ein großer Teil des Jahrgangs sich gemeldet haben. Da waren auch diese Auka-Missionar, Elliot und so weiter dabei. Und er ist nach Bali gezogen, 40 Jahre und keine Frucht. Und in den letzten Jahren seines Lebens hat er es plötzlich erlebt. Der kleine Aufbruch auf dieser von Dämonen beherrschten Insel Bali ist geschehen. Eine Bibelschule ist entstanden. Hat er abends im Bali Beach Hotel, im größten Hotel abends, seinen Gottesdienst gehalten. 5 Leute saßen da abends da. Wissen Sie, Kleinarbeit im Reiche Gottes, die segnet Gott. Und ich möchte euch jungen Leuten, auch den Haustöchtern und Zivis und so sagen, lernt doch das, dass das wie bei Jesus Einzelarbeit ist, wo man für jeden ringt und für jeden betet. Wie hat das Paulus gemacht? Er sagt, ich habe oft nachts nicht geschlafen, sondern habe euch im Gebet vor den Thron Gottes gebracht und habe gerungen, dass der Herr euch wachsen lässt und dass ihr in der Gemeinde fest werdet. Ja, aber Gott kann doch auch große Erweckungen schenken. Aber gucken Sie mal an, wie die Erweckungen oft entstanden sind. Die sind oft entstanden aus der Treue im Kleinen, aus großen Schwierigkeiten. Und dann kommt aus Widerspruch, also in großer Geduld, das heißt eigentlich den langen Atem haben. Wir erweisen uns als Gottesdiener gerade im langen Atem, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten. Einer der Brüder unserer Zeit, den ich am meisten bewundere, ist der Friedrich Hensler. Welche Kontakte er hat, was er uns geschenkt hat, wie er diese Arbeit mit den Büchern begann. Er, der über die glänzenden Verbindungen bis in die Politik Amerikas verfügt. Und dann muss er im Alter noch den Weg zum Insolvenz Eröffner gehen. Und er musste erleben, damals rief ein Bruder an, sagt, kümmere dich um den. Ich rief Friedrich Hensler an, da sagte er, du, mir ist jetzt bloß eins wichtig, dass Jesus einen Sieg draus macht. Dass etwas für die Sache Jesu herauskommt. Und er hat mir später gesagt, du, das ist ganz merkwürdig, ich wurde noch nie so viel eingeladen. Den alten Mann, der Vogel, der SPD-Vogel, hat gesagt, Sie müssen beim Politikertreffen immer die Bibelarbeiten halten. Sie haben das tiefste Wort für uns. Wissen Sie, dass das ganz anders geht, als wir rechnen, dass plötzlich das nicht die Strahlemänner sind und die Erfolgsleute, sondern dass der Herr auch dann, wenn zerbrochen wird, Großes wirkt. Nicht, dass Sie meinen, Gott würde Ihnen die Freude nehmen. Wir haben ja die herrliche Zeit hier. Was sind wir heute, meine Frau und ich, da gewandert durch den herrlichen Wald. Wir haben ja so viel Schönes und Gutes. Wir sind gesund und freuen uns. Aber uns merken, dass oft Gott noch viel vorhat und wollen dann dabei bleiben. Auch in Trübsalen. Das ist Bedrängnis, wenn man seinen Hals zuschnürt. Wenn man könne nicht mehr die Loblieder singen. In Ängsten, in Nöten. Das ist auch die Not der Gemeinde, die keinen Lebensraum mehr hat. In Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Das versteht man ja gar nicht, dass Gott seinen besten Missionar, der am meisten Gaben hatte, jahrelang im Gefängnis liegt. In Caesarea war er 2 Jahre. Der war wie vergessen von den Landpflegern, bis er seinen Prozess bekam. Und als er dann endlich mal vorgelassen wurde bei den Landpflegern, dann hat er Paulus nie gesagt, was ist das denn für ein römisches Recht, wo mir als Gefangenen meine Menschenrechte verweigert werden. Nein, er hat nur mit dieser Schikaria, die da oben saß, diese Leute des Landpflegers, war ja ein verhurtes Volk, hat er von der Keuschheit gesprochen, vom Gericht Gottes und hat das Evangelium von Jesus verkündet. Da brannte er drauf und hat der Gemeinde geschrieben, mir ist nur eins wichtig, dass ich in dieser Zeit der Gefangenschaft den Wärtern ein wenig die Liebe Jesu nahe bringen kann. Stellen Sie mal vor, solch eine Demut, solch eine Bescheidenheit. So ist Reich Gottes gewachsen, weil die Gnade Gottes es wirkt. Und Paulus sagt, ich rühme mich nie übers Maß hinaus. Ich will keine großen Worte machen. So wie man es oft in Prospekten tut, wir sind die Besten und die Größten und wir machen das Tollste, sagt, ich bin ganz bescheiden. Ich möchte nur dem Herrn treu sein und möchte ihm dienen. Und das ist ein Wort für uns Senioren. Ich möchte meinen Platz jetzt annehmen, wo ich bin. Ich habe in unserer Gemeinde in Stuttgart eine Frau gehabt, da war ihr Mann nicht gläubig, aber im Krankenhaus. Aber sie, die Frau, war gläubig. Und sie hat dann im Hospital immer herzlich den Mitpatienten begrüßt. Nun war das ein richtiger Vereinsmeier, also so ein Lokalgröße in Stuttgart-Häslach, den jeder kannte, einer der größten Jazzkenner. Und mit allem, also vertraut, nur eins hat er also absolut nichts damit anfangen können, mit dem christlichen Glauben. Und dieser Frau mit ihrem ungläubigen Mann war es geschenkt, bei den kurzen Gesprächen im Krankenhaus, diesen Vereinsmeier zu Jesus zu führen. Sie kam eines Tages und sagte, jetzt müssen Sie mit ihm noch die Übergabe festmachen. Sie sagte, also, nötigt mich doch nicht zusammen, das kann doch nicht echt sein. Und ich war sprachlos, da war ein Mann, der die Generalbeichte seines Lebens suchte, wie man es bei Christen fast nie erlebt. Ein Mann, wo der Heilige Geist das Herz aufgebrochen hat. Wissen Sie, wenn ein Mensch seinen Platz einnimmt, mit der Gnade Gottes rechnet, Sie wissen gar nicht, was Ihnen da möglich ist. An Ihrem Platz und sagt, das ist jetzt die Zeit, wo mein Mann krank liegt und wir kreisen nicht bloß um unsere Probleme, sondern ich muss da sehen, was will jetzt Jesus in dieser Sache, in Mühen, in Verfolgungen, in all den schweren Zeiten meines Lebens und ich will in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Linie, das ist jetzt ganz wichtig, dass er im Reich Gottes das immer so ist, dass Gott keine speziellen Geheimwaffen hat, sondern jeder, der Jesus gehört, ist sein Bote und sein Diener. Jeder. Lassen Sie doch den Quatsch mit Laien und Geistlichen. Hoffentlich sind Sie ein Geistlicher. Nach dem Römerbrief werden Geist Christi in Itat. Er ist kein Christ. Jeder Christ, der an Jesus glaubt, braucht einen Heiligen Geist. Wenn Sie die Frage keine Klarheit haben, suchen Sie in der Seelsorge Klarheit. Weil Jesus uns ihn gibt, sonst können wir gar nicht Jesus einen Herrn nennen ohne Heiligen Geist. Und dann sind wir Dienstleute unseres Herrn und er gebraucht uns an unserem Platz, in unseren Bezügen.
Ob im Büro oder als Handwerker oder als Kraftfahrer, in der Familie. Und da fängt das an, dass wir Jesus dienen und dass wir sein Reich ausbreiten. Der Paulus war immer so stolz auf sein Handwerk, das er ausgeübt hat. Und das hat er gern genommen und hat gesagt, da will ich in Lauterkeit, mit ganz simpler Weise, in Treue, in Hingabe, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe. Was meint das, in ungefärbter Liebe? Ich mache nicht so heuchlerische Sprüche, sondern ich habe die Menschen herzlich lieb. So wie es im Hohelied der Liebe heißt. Die Liebe eifert nicht, die Liebe bläht sich nicht auf. In der Jesusliebe gehe ich auf die Menschen zu. Mit dem Wort der Wahrheit. Weil ich weiß, das Wort der Bibel und das Gotteswort ist dein Wort, ist die Wahrheit. Jesus im hohepriesterlichen Gebet. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Ich will dein Wort verkünden. Das ist das Geheimnis überhaupt unseres Dienstes, dass wir das Wort Gottes in seiner ganzen Kraft, in seiner ganzen Durchschlagskraft verkündigen dürfen und weitersagen dürfen. Das Größte, was Sie beim Krankenbesuch bringen können, ist ein Gotteswort. Ja, welches? Lassen Sie es von Gott schenken. Dass Sie auf dem Weg noch nicht wissen, was wollen Sie. Es muss nicht lang sein. Machen Sie auch bitte keine langen Krankenbesuche. Viele Kranke sind gerädert, wenn Sie besuchen. Machen Sie ganz kurz, aber direkt, und sagen Sie ein Wort. Sagen, Herr, gib mir dieses Wort, das jetzt hilft und einen angefochtenen Menschen stärkt mit dem Wort der Wahrheit in der Kraft Gottes, nicht mit unserer Kraft. Ein großer Mann wie der Martin Luther, der Reformator, sagt, mit unserer Kraft ist nichts getan. Er hat doch nichts ausrichten können, obwohl er ein begabter Mann, sprachkundig war. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann. Das Geheimnis des Gemeindebaus, was ist das? Dass da Menschen sind, die mit der Gnade von Jesus rechnen, der Diakonie, der Mission, der Jugendarbeit. Dass wir abhängig sind bis zum letzten. Herr, ohne dich können wir nichts tun. Dann ist der Apostel Paulus vorgelebt und hat die Korinther von ihrem Hochmut und Stolz heruntergeholt. Wir hatten in unserem Werk einen Vorsitzenden, und wir danken Gott heute noch, Dr. Fritz Laubach, bis kurz vor seinem 80. Lebensjahr hat er uns da gedient. Und er hat uns immer gesagt, ich erlaube euch nicht einmal, dass ihr irgendwas zählt und ins Land hinausgeht. Wir haben so viele Leute ausgesandt und so viele Projekte unterstützt. Und dann hat er uns auf das Buch Zephania hingewiesen, wo Gott sagt, ich will die stolzen Prahler von dir tun. Ich will mir übrig lassen ein armes und geringes Volk, und sagt, das Geheimnis einer gesegneten Missionsarbeit, wo man sich ausstrecken weiß, ist allein der Herr. Wenn es irgendwo gelingen durfte, wenn irgendwo Segen herauskommt, er kann es nur tun, er kann es nur wirken. In der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Was heißt denn das? Dass ich mich nicht von den Versuchungen überfahren lasse, sondern dass ich meinen Weg ganz ruhig durchgehe, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten. Vor über 30 Jahren wurde den Eidlinger Schwestern der Michelsberg angeboten, damals von der moralischen Aufrüstung in Co. Die hat das verkauft, die hat dort noch ein Gymnasium betrieben. Das letzte Bindeglied war Gerhard Schnitter, der damals noch nicht bewusst in der Jesus-Nachfolge stand. Und so kommt das zustande. Aber da ist eine ganz blöde Geschichte passiert. Da wurde plötzlich etwas anderes da. Das Land Baden-Württemberg wollte auch den Michelsberg kaufen, aber die moralische Aufrüstung hat gesagt, wir wollen es den Eidlingern verkaufen. Und dann hat die Schwester Bertha gesagt, also wir stehen gern zurück, wenn der Staat da oben eine Jugendstrafanstalt macht, gar kein Problem. Aber plötzlich hatte sich durch einen Pressebericht in der Öffentlichkeit die Meinung festgesetzt, die Eidlinger Schwestern, die sabotieren die Arbeit an den Gefangenen. Und dann sind Schmähartikel gekommen in der Zeitung, wüste Dinge. Das Stuttgarter Sonntagsblatt hat von den frommen Betschwestern geschrieben, die sich gegen die Sozialisierung wehren. Und alles war erlogen, alles war falsch. Ich bin damals nach Eidlingen gefahren, so wie es ein junger Mann tut, und sagt,
Schwester Bertha, jetzt machen wir eine Presseerklärung. Das ist alles falsch. Sogar der Justizminister hat plötzlich die Unwahrheit gesprochen. Na, die Schwester Bertha hat nur gesagt, wir werden doch nie um unsere Ehre streiten. Heute weiß niemand mehr die Geschichte. Und ich habe zum ersten Mal gewundert, wie dieser Michelsberg, eine Stätte des Segens, wo er gesagt hat, die dürfen alles haben, sie sollen sich mit der moralischen Aufrüstung geben. Ich habe sofort die Telefonnummer gegeben, der Leiter ist gerade in Afrika und der sagt, wir wollen doch gar nichts, wenn es der Herr uns gibt, werden wir es kriegen und sonst wollen wir doch nicht um eine Sache kämpfen. So geschehen geistliche Arbeiten, die nicht mit fleischlicher Kraft vollzogen sind. Und dass ihnen das hilft, wenn sie in böse Gerüchte kommen, das ist ja heute gern da bei evangelikalen Gemeinden, wenn gelästert wird, wenn wir im Rundfunk Aktionen gemacht werden, wo man durch den Dreck gezogen wird, binden sie den Helm fester und sagen, Herr Jesus, hilf mir, dass ich geistlich dabei bleiben kann. Wir hatten heute Morgen die Sache von den verfolgten Christen, wir hatten von Indonesien, aber genauso im Norden Nigerias, wo ja so viele Kirchen angezündet werden und Tausende von Christen ermordet wurden in diesen Provinzen, wo die Moslems die Scharia eingeführt haben. Und das ist ja schwer, weil die Christen sagen, wir wissen ganz genau, wir sind stärker als die Muslime. Wenn wir einmal jetzt losschlagen und die muslimischen Geschäfte plündern und die Tankstellen anzünden, dann haben wir Ruhe für ein paar Jahre. Aber sagen, Jesus erlaubt uns nicht, dass wir ungeistliche Mittel haben. Und dann stehen sie in der Beerdigung ihrer lieben Familienmitglieder, die erschlagen sind, völlig ohne Grund, von diesen muslimischen Terrorbanden, so im Norden Nigerias, und sagen, betet für uns, dass wir unsere Feinde lieben können und dass wir sie segnen können. Denn nichts wirkt im Moment so sehr auf die Muslime. Und es sind riesige Zahlen der Bekehrungen. Die große Erwägung in Nordnigerias ist auf dieses Opfer zurückzuführen, das nicht zurückgeschlagen wird mit weltlichen Mitteln. Wir haben geistliche Gesetze von Jesus verordnet. Und das meint der Paulus in der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten. Die Gemeinde Jesu ist ein schwacher Haufe. Manchmal denkt man, ich wollte Ungläubige in eine Gemeinde führen. Wissen Sie, die sind enttäuscht. Der Paulus sagt, nicht viel Weise, nicht viel Gewaltige, nicht viele, die einen Namen haben. Bei uns ganz in der Nähe ist eine schöne Villa, da treffen sich die Freidenker, die nennen sich Humanisten, die also nichts mit dem christlichen Glauben im Hut haben. Ich bin überzeugt, dass jeder zweite Doktor und Professor und berühmt und alle. Gucken Sie Gemeinde Jesu an, ein Haufe von Menschen, die in der Welt oft gar keine Strahlkraft haben, aber aus deren Leben die Kraft des auferstandenen Jesus wirkt. Das wünsche ich Ihnen, dass in aller Verborgenheit Menschen durch Sie gesegnet werden. Das wollen wir einfach noch hören, als die Unbekannten. Und doch Gott bekannt erkennt Sie als die Sterbenden und siehe, wir leben. Das war ein Wort, das diese russischen Christen in der stalinistischen Verfolgung immer wieder gebraucht haben. Es war nicht möglich, die auszulöschen. Es war doch ganz einfach für so eine mächtige Staatsführung mit all den Waffen, die sie gemacht haben. Es war ihnen unmöglich, so wie es in Kuba jetzt nicht gelungen ist, obwohl der Fidel Castro nach wie vor noch 90% der Gemeinden keine staatliche Registrierung gibt. Und sie wachsen und sie wachsen, weil sie auf der Kraft des lebendigen Christus wachsen. Und siehe, wir leben als die Gezüchtigten und doch nicht getötet. Das ist das Schwere, dass Gott sich seine größten Siege holt von Menschen, die schwer zerbrochen sind. Man kann oft nur mit Zittern drüber sprechen. Warum hat Gott dem Friedrich von Bodelschwing 4 Kinder in 4 Wochen weggenommen? Und Bodelschwing hat gesagt, ich habe erst lernen müssen, wie hart Gott sein kann, um seine Liebe an den Ärmsten der Gesellschaft weiterzugeben. Und er, der der Spielkamerad und Jugendfreund vom späteren Kaiser Friedrich war, von Deutschland, höchste preußische Adel, ist zu den Geisteskranken und zu den Behinderten gegangen, hat seine ganze Liebe ihnen geschenkt. Wir haben Schwestern vom Friedensort unter uns. Es hat mich immer gedrückt an der Biografie, wie die Eva von Thiele Winkler ihre ersten Schritte gegangen ist. Und da war sie unterwegs und da holt sie einer ab in der Kutsche vom Bahnhof. Und dann sagt sie, was ist denn das? Sie hatten eine Windmühle. Und plötzlich sagt, da hat irgendeiner Tücher aufgehängt, bis sie begreifen,
Das war ihr wichtigster Mitarbeiter. Er wollte die Mühle in Gang bringen, ist durch ein Versehen mitgerissen worden mit der Windmühle und war tot. Herr, warum machst du denn das? Weil Gott seine Siege auf andere Weise macht. Und wir sind auf der Seite des Siegers, auch wenn wir manchmal uns die Tränen aus den Augen wischen. Das größte Ereignis der Missionsgeschichte des 20. Jahrhunderts war der Tod der Oka-Missionare. Nichts hat so tief die Christenheit bewegt. Bis heute sind ganz viele, die durch dieses Ereignis ihre Berufung sehen, dann will ich gehen. Und Gott hat es nur über diesem schrecklichen Geschehen tun können. Und wenn Sie dann hören, wie eine Elisabeth Elliot nicht am Tod ihres Mannes hängen blieb, sondern die Evangelistin wurde und diese Zeugin des Heilands, die das Evangelium so wunderbar verkündigt hat, dann können Sie auf einmal merken, wie das bis in unsere Tage hinein ist, dass nicht die schweren Dinge unser Leben brechen können, sondern dass wir den Herrn verkündigen, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, als die Armen, die doch viele reich machen, als die nichts haben, und die doch alles haben. Begnadete Leute, was sind denn das für Leute? Ein Rembrandt, der alles verloren hat, auch seine geliebte Frau Saskia. Ein Calvin, der schreckliche Schmerzen hatte mit seiner Magenkrankheit. Wir können es bei unzähligen Leuten noch verfolgen, wo wir sagen, Mensch, warum war das so? Warum wurden die so geführt? Begnadete Leute, wir sind Begnadete. Lebt würdig der Gnade, auch wenn manches geschieht, was wir nicht verstehen. Seid die fröhlichen Leute des lebendigen Herrn Jesus und verkündet seine herrliche Botschaft. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns deine ganze Gnade zuwendest. Das ist das Wichtigste, das überdauert alles. Auch dieses kurze, vergehende Leben. Herr, wir wollen uns nicht blenden lassen von einer Welt, die vergeht. Wir wollen dir aber danken für so viel Schönes und Gutes, was du uns gegeben hast. Unsere Leib, unsere Gesundheit, aber sollen keine Götzen sein, die uns von dir trennen können. Wir wollen dich bitten, auch in so vielen zerbrechenden Gemeinschaften und Kirchengemeinden heute, in Zeiten des Zerfalls und des Unglaubens, dass du mächtig wirkst. Dass du deine Werkzeuge begabt machst durch deinen Heiligen Geist und dass du dein Wort wieder durchdringen lässt durch all die vielen Dienste, die es gibt. Herr, gebrauche auch uns an dem Platz, wo du uns hingestellt hast. Wir wollen nur deine Diener sein. Wir wollen nur dir treu sein, dir gehorsam sein. Mach du etwas aus unserem Leben zu deinem Lob. Amen.